ab Februar, wenn die Sonne schon etwas höher steigt, wenn auch schon mal ein paar wärmere Tage bis 10 Grad mit dabei sind und im März dann sowieso, dann geht das mit diesen Pflanzen richtig nach vorne. Als Gartenbesitzer und Gartenbesitzerin haben wir auch die Verantwortung, auf den Flächen etwas zurückzugeben, also einen Naturraum zu bieten, wo die Natur sich auch frei entwickeln darf. Das ist einfach unsere Verantwortung. Und das ist so ein bisschen das, was da dahinter steht, dass die Selbstversorgerakademie diesen sehr saisonalen Bezug hat. Und was mir eben ganz wichtig ist, dieses Gemeinschaftsgefühl, wo man gemeinsam lernt und eben auch voneinander lernt und sich so dann über die Jahre immer weiterentwickelt. Das ist für mich eigentlich so die Grundlage, weshalb es auch zwischen Sommer und Winter gar keinen so großen Abfall oder so großen Rückgang des Selbstversorgungsgrads dann gibt. Das ist wirklich eine schwierige Frage, wo ich nochmal einen kurzen Moment drüber nachdenken muss.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Till. Till ist der Gärtner im Selbstversorgergarten. Der Landschaftsarchitekt betreibt die Selbstversorgerakademie, hat bereits ein Buch veröffentlicht und ist seit Anfang 2026 auch Podcast-Kollege. Ich möchte heute von Till wissen, wofür das Fair in Selbstversorgergarten steht, warum ein Gemüsegarten eine Störung ist und wie man aus dem Winterblues herauskommt. Hallo Till.
Ja, hallo Jens. Ich freue mich sehr, heute bei dir im Podcast zu sein.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Till, wer bist du und was machst du?
Ja, ein kleines bisschen hast du mich ja eben schon vorgestellt. Ich komme aus dem schönen Mittelsachsen und dort bin ich hauptberuflich eigentlich Landschaftsarchitekt und habe mir aber so über die letzten, ja, 5, 6 Jahre als kleines Nebenprojekt den Selbstversorgergarten sozusagen aufgebaut, wo ich eben über meinen Blog, über mein Social Media und jetzt neuerdings auch über den Podcast eben ja, ein paar persönliche Einblicke in meinen Gartenalltag gebe und eben auch versuche, das ja so ziemlich ungeschönt und ohne irgendwelchen Glamour-Filter ein bisschen rüberzubringen, was es eigentlich bedeutet, wenn man versucht, sich selber zu versorgen.
Und wie immer am Anfang jeder Folge drehen wir doch mal eine Runde auch durch deinen Garten. Nimm uns mal mit und zeig uns, was man bei dir im Garten alles Schönes sehen kann.
Ja, das können wir gerne mal probieren. Vorab kann ich aber schon mal sagen, in meinem Garten gibt es gar nicht so klassische Bereiche, die man so abgehen könnte, wo man sagt, hier ist der Gemüsegarten, dann folgt die Sitzecke und am Ende kommt eine Reihe Obstbäume, sondern ich versuche eben nach den Prinzipien der Permakultur das alles ziemlich gut miteinander zu verbinden. Es ist natürlich auch alles noch im Aufbau. Ich bin jetzt in dem Garten etwa seit ja, 10 bis 15 Jahren aktiv. Und versuche dort eben verschiedenste Bereiche wie eben den Obst- und Gemüsegarten, aber auch ja, Zierstauden, Wildpflanzen und natürlich auch Aufenthaltsbereiche miteinander zu verbinden. Ich glaube, das kommt einfach aus meinem beruflichen Hintergrund, dass ich das versuche. Und ja, wenn man jetzt mal versucht, sich da durchzudenken durch den Garten, wenn man reingeht, öffnet sich erstmal eine größere Wiesenfläche, eine Wildblumenwiese, auf der stehen verschiedene Obsthochstämme. Also Apfel, Birne, Quitte, auch Zwetschgen und Kirschen. Und das ist so ein bisschen erstmal so die Zone, wo man ankommt in den Garten, auch die Pufferzone zu den befahrenen Bereichen, wo man eben die Straße hat und auch die Autos parkt, wo auch unser Wohnbereich ist. Und dann wird das sozusagen immer natürlicher. Es gibt dann verschiedene Beetbereiche, die nach dem Keyline-Design gestaltet sind. Kurz zum Hintergrund, wir haben eine Hanglage bei uns im Garten und mit diesem Keyline-Design, das heißt ja im Prinzip eine Beetgestaltung parallel zu den Höhenlinien des Hanges. Und dort finden sich eben sogenannte Obstbaumgilden, das heißt, das sind Obstbäume auf diesen Keylines und da rundherum sind dann eben verschiedenste Gemüsepflanzen oder Wildstauden, auch kleinere Sträucher, die dann so ein bisschen nach dem Prinzip des Waldgartens ja so einen natürlichen Aufbau mit verschiedenen Bepflanzungsebenen imitieren. Also es gibt da zum Beispiel Bodendecker, dann gibt es so eine Krautebene, es gibt dann Sträucher, ganz oben dann natürlich die Bäume, die drüber stehen. Und das soll, wenn es dann eben mal noch einige Jahre gewachsen ist, dann ein Waldgarten werden, wo man letzten Endes dann das Gefühl hat, man befindet sich wie in so einem ja, parkähnlichen Garten, wo ein Rundweg durchführt, der so die verschiedenen Stationen miteinander verbindet. Und ja, das ist eigentlich so der größte Bereich des Gartens. Also das heißt, auf diesen Keylines, das sind im Prinzip letztendlich Gemüsebeete, die aber nicht rechteckig oder quadratisch sind, sondern so in geschwungenen Formen entlang des Hanges sich dort ziehen. Da kann man durchgehen, ne? Und dann gibt es noch ganz am Ende des Gartens, also das ist wirklich ein größerer Bereich, den ich jetzt beschrieben habe. Und dahinter folgend dann, an unserem Garten schließt hinten dann ein Feld an, wo dann wiederum ein Wald dahinter folgt. Also das heißt, es wird immer wilder und sozusagen ja ländlicher dann. Und deswegen habe ich auch an der äußeren Grenze unseres Gartens eine sogenannte Wildniszone. Dort habe ich verschiedene Naturmodule wie Steinhaufen, wie eine Benjeshecke, also eine Totholzhecke oder eine Aufschichtung von Gartenmaterialien. Und dort stehen auch ganz viele heimische Wildsträucher und die dürfen dort einfach so wachsen, wie sie eben wachsen. Also die werden nicht groß geschnitten. Dort wird auch kein Rasen gemäht. Dort darf einfach sich so eine Wildstaudenflur entwickeln. Und dort sind natürlich dann auch ganz, ganz viele Tiere zu Hause. Und diese Pufferzone dient also sowohl den Tieren als auch unseren Pflanzen im Garten sozusagen als ja, Rückzugsort oder eben auch Pufferzone, weil dann einfach in diesem Bereich keine Einflüsse von außen zu stark darauf einwirken, sondern man wirklich einen sehr, sehr schönen Bereich hat, der im Prinzip den Garten schützt, nach außen hin abschirmt und auch ein wichtiger Lebensraum eben für alle Tiere ist.
Wenn man das alles so hört, hört sich das ganz schön gewaltig an. Über wie viel Quadratmeter sprechen wir bei dir?
Also das ist insgesamt der ganze Garten, aber auch mit Wohnhaus und eben Stellfläche sind das knapp 3000 Quadratmeter. Wovon in etwa, würde ich sagen, reichlich 2000 Quadratmeter dann die tatsächliche Gartenfläche sind. Es ist ja nicht alles eine Anbaufläche, gehört eben auch Sitzterrasse und noch verschiedene andere Infrastrukturen eben mit dazu. Aber insgesamt ist es ungefähr so eine Fläche, ja.
Meine nächste Frage, die ich hier stehen habe, ist, wie würdest du deinen Gärtnern beschreiben? Du hast jetzt eben aber auch schon den permakulturellen Ansatz gebracht. Vielleicht magst du aber einmal mit zwei, drei Sätzen erklären, was Permakultur eigentlich ist. Also worum geht es da eigentlich?
Ja, die Permakultur hat ja wirklich verschiedenste, ja, nicht nur Bereiche, sondern eben auch lässt viel Interpretationsmöglichkeiten zu. Und ich glaube, über den Begriff Permakultur ist ja wirklich jeder, der den Podcast hört, schon mal gestolpert. Für mich in meinem Fall bedeutet es eben ganz, ganz viel in der Verbindung mit der Natur zu leben, also möglichst naturnah zu gärtnern, möglichst viel natürliche Prozesse eben für meinen eigenen Garten zu nutzen, also zu beobachten, ist ja ein ganz, ganz wichtiger Standpunkt der Permakultur und dann daraus eben Schlüsse zu ziehen, gegebenenfalls steuernd einzugreifen, aber eben auch ganz, ganz viel die Naturprozesse im Prinzip begleitend zu unterstützen. Und das ist so der eine große Aspekt. Der andere ist für mich so das Leben mit den Jahreszeiten. Also ich versuche eben gar nicht beispielsweise schon Ende des letzten Jahres dann irgendwie Tomaten auszusehen, um dann schon im März erste blass-orangene Früchte ernten zu können. Nein, das will ich gar nicht, sondern ich warte wirklich, bis die Sachen dann ihre Saison haben und konzentriere mich dann außerhalb der Tomatensaison beispielsweise auf ganz, ganz andere Pflanzen, weil es gibt wirklich rund ums Jahr viele verschiedene Pflanzen, die man immer für sich nutzen kann. Und ich mag eben sehr, sehr gern diesen saisonalen Aspekt, den man ja zum Beispiel vom Spargel oder vom Rhabarber oder von den Erdbeeren, den wir da alle noch relativ gut ja im Kopf haben, wann das eben ist. Und so eine Saison hat eigentlich fast jedes Lebensmittel, das wir anbauen können. Und das versuche ich eben zu fördern. Und das hilft einem dann auch am Ende, wenn man eben nach den Prinzipien der Permakultur denkt und auch arbeitet im eigenen Garten, weil man arbeitet dann eben mit der Natur. Und genau auf diese Zeitpunkte des Jahres hin, wo eben etwas, sag ich mal, den Höchstertrag oder die Saison hat. Und damit schafft man es dann am Ende auch, dass die Pflanzen im natürlichen Rhythmus eben besonders gut und kräftig wachsen.
Und man hört dabei einen sehr respektvollen Umgang mit den Pflanzen oder auch mit deinem Garten heraus. Woher rührt das Fair in Selbstversorgergarten? Rührt das daher, dass es um den respektvollen Umgang geht mit dem Garten oder um den respektvollen Umgang mit der Community oder im besten Fall mit beiden?
Ja, also erstmal ist es natürlich einfach ein kleines Wortspiel, weil der Begriff Selbstversorgung, wie er klassisch geschrieben wird, ja nicht nur ein bisschen manchmal ein Image hat, was ich einfach mal ein bisschen aufpeppen möchte, sondern auch, weil ich mit diesem Fair es schaffen wollte, so einen kleinen Aha-Effekt zu generieren. Ja, es ist, dieses Wortspiel ist so gedacht, dass ich ja versuche, einerseits die Natur respektvoll zu behandeln, wie du schon sagtest, also eben fair für auch alle Tiere, dass ich nicht nur versuche, beispielsweise das Beste aus dem Garten zu ziehen und dort einen Raubbau an Boden und möglicherweise auch Pflanzen und Tieren betreibe, sondern der Natur ganz viel auch zurückgebe. Also wie ich vorhin in der in dem kleinen Gartenrundgang erklärt habe, gibt es einfach Bereiche, wo ich gar nicht versuche, dort etwas ja, sozusagen rauszuholen, irgendwas anzubauen, irgendwie das für mich zu beanspruchen, die Fläche, sondern ich finde, als Gartenbesitzer und Gartenbesitzerin haben wir auch die Verantwortung, auf den Flächen etwas zurückzugeben, also einen Naturraum zu bieten, wo die Natur sich auch frei entwickeln darf. Das ist einfach unsere Verantwortung, dass wir das nicht so ja, in Anspruch nehmen, als wäre das jetzt alles unser, ist es zwar, aber eben auch Flächen einfach ja, den Tieren und natürlich auch den Pflanzen zur Verfügung stellen, auch wenn die weniger stark sich da ja, wandern oder bemerkbar machen. Und das ist so ein bisschen auch der Hintergrund, den ich versuche zu leben. Ich nehme etwas aus dem Garten, aber ich gebe eben auch ganz, ganz viel zurück und letzten Endes dann im Prinzip fair für Mensch und Natur. Das ist so ein bisschen das, was da dahinter steht.
Was denkst du, zu wie viel Prozent kannst du dich selbst versorgen übers Jahr mit deinen, sagen wir mal, Produkten aus dem Garten? Und wo sind für dich persönlich die Grenzen der Selbstversorgung? Also nicht, wo es für dich machbar ist, sondern wo du auch sagst, das ist einfach auch realistisch oder sinnvoll, da einen Cut zu machen. Ne? Also wir haben das ja auch schon öfter hier im Podcast gehabt, dass man vielleicht sein eigenes Mehl nicht macht und das mit dem Salz wird auch ein bisschen schwierig. Aber wo sind für dich persönlich die Grenzen?
Ja, also wenn man so diese klassische Aufteilung in Sommer und Winter ziehen will, dann sind es im Sommer vielleicht so 80-90%. Im Winter tatsächlich ist es gar nicht so dieser klassische Abfall, weil wir kommen dann nachher auch gleich noch drauf zu sprechen. Die Selbstversorgung im Winter ist für mich auch so ein sehr, sehr wichtiges Thema und ein großer Bestandteil eben auch von meinem Leben und Arbeiten im Garten. Deswegen würde ich sagen, auch im Winter, ja, so 40-60% auf jeden Fall. Und das Ganze ist natürlich auch immer subjektiv, ne? Weil am Ende kommt es auch immer darauf an, was will man eigentlich in die eigene Ernährung einbauen. Wenn ich mich jetzt nur von Tropenfrüchten ernähre, dann wäre natürlich meine Selbstversorgungsgrad aus dem eigenen Garten trotz ganz, ganz vielen verschiedenen Lebensmitteln ja vielleicht nur 10%. Aber wenn man eben auch weiß, wie man das nutzt, was bei uns wächst und auch nochmal ein bisschen über den Beetrand hinausschaut, was kann man zum Beispiel auch an Wildkräutern, was kann man an Wildobst vielleicht noch mit verwenden, dann kommt man da schon relativ gut auf eine relativ hohe Prozentzahl. Und deswegen meinte ich ja vorhin auch, ich versuche eben mit den Jahreszeiten zu leben und wirklich immer zu schauen, was gibt es gerade saisonal, was wirklich Sinn macht, mit in die eigene Ernährung einzubauen. Und das ist für mich eigentlich so die Grundlage, weshalb es auch zwischen Sommer und Winter gar keinen so großen Abfall oder so großen Rückgang des Selbstversorgungsgrads dann gibt, weil ich auch versuche, über die Herbst- und Wintermonate ganz, ganz viel aus eigenem Anbau oder eben Wildsammlung dann mit einzubauen. Und ja, die Grenzen natürlich, du hast es schon kurz angesprochen, alles was so Getreideprodukte, auch Hülsenfrüchte, das kann ich auch alles im eigenen Garten anbauen. Aber die Frage ist dann immer, wie hoch ist der Wirkungsgrad, was ich dann wirklich davon rausbekomme und wie viel Fläche brauche ich da dafür. Es gibt auch einige Gewürzpflanzen, die man toll im eigenen Garten anbauen kann, aber der Weg oder auch der Aufwand dann eben von dem Anbau bis dahin, dass ich es wirklich nutzen kann, ist halt gerade bei allen Gewürzen oder eben auch Getreide, Hülsenfrüchte, die gedroschen werden müssen, ist das eben extrem hoch, der Aufwand. Und da steht dann irgendwie die Zeit, die man reinsteckt und das Ergebnis in keinem guten Verhältnis.
Linsen ist, glaube ich, so ein typisches Beispiel, ne, wo man ziemlich viel Fläche braucht für viel Pflanze, aber hinterher sehr viel Aufwand hat, auch die Linsen daraus zu bekommen und dann hat man hinterher halt eine Handvoll Linsen von, ich weiß nicht, wie viel Quadratmetern Fläche. Das ist, glaube ich, so ein typisches Beispiel.
Ja, die wachsen ja auch bei uns sehr gut. Allein, also wir haben ein relativ trockenes, gerade im Sommer, ein sehr, sehr trockenes, heißes Klima. Das ist ja für sowas wie Linsen gut geeignet. Auch Kichererbsen haben wir schon bei uns angebaut, wachsen auch ganz toll. Aber wie du eben sagtest, man bräuchte dann eine bessere Technik und auch eine große Fläche, um da dann eine entsprechende Ertragsmenge zu erzielen. Also das Verhältnis von Ertragsmenge zu aufgewendeter Fläche ist eben da ziemlich ungleich verteilt für den privaten Anbau im eigenen Garten.
Und wenn du jetzt mal so gedanklich durch deinen Garten streifst und mal so überschlägst, was denkst du, oder vielleicht weißt du es ja auch genau, wie viele Kulturen baust du ungefähr an? Also auch ruhig inklusive Obst oder Trends ruhig, wie du möchtest?
Also es schwankt natürlich auch jedes Jahr ein bisschen. Ich bin aber jemand, der nicht gern jedes Jahr alles auf links dreht und alles neu ausprobiert. Ich habe so vielleicht 80% meiner Kulturen baue ich jedes Jahr an. Auch die gleichen Sorten, die ich einfach über die Jahre für mich gefunden habe, wo ich weiß, die funktionieren gut in meinem Mikroklima im Garten mit meinem Timing. Da bleibe ich dann auch gern dabei, weil ich diese Sicherheit auch einfach brauche, dass das funktioniert. Wir kennen das, glaube ich, alle, wenn man neue Sorten ausprobiert oder irgendwelche Gemüsearten, die man vorher noch nie hatte, dann ist einfach auch die Chance, dass mal was nicht funktioniert, einfach gegeben. Und das will ich eben auf einen kleineren Prozentsatz halten. Deswegen, ja, vielleicht probiere ich jedes Jahr 10-20% an Kulturen neu aus. Das andere ist so der eingespielte Stamm an Arten und Sorten. Und ja, wenn man es mal ein bisschen versucht aufzuteilen, also vielleicht schwierig so über ein zu schätzen, vielleicht so ja, 35 bis 40 Gemüsearten, dann nutze ich auch wirklich jedes Jahr 10-20 Wildkräuter oder Wildgemüsearten, die man sehr, sehr schön aus dem Garten verwenden kann. Also ganz egal, ob das jetzt sowas ist wie der Spitzwegerich, wie der Löwenzahn, wie die Taubnessel. Das sind alles Pflanzen, die auf unseren Wildblumenwiesen sehr, sehr gut wachsen, die ich von dort einfach mit nutze, ohne dass ich sie nochmal extra irgendwo kultivieren müsste. Und genauso ist es auch im Obstgarten. Es gibt natürlich, also wenn man jetzt alle verschiedenen Beerenarten und Obstarten, die an den Bäumen wachsen, mitzählt, sind das auch bestimmt auf jeden Fall 30 verschiedene Arten. Gar nicht jetzt diese unterschiedlichen Sorten, wie jetzt Apfelsorten mitgerechnet, sondern wirklich verschiedene Arten. Und auch hier kommt natürlich noch das Wildobst mit dazu. Da kann man auch ganz, ganz viel Verschiedenes aus dem eigenen Garten oder wenn man nicht den Platz dafür hat, aus Wildsammlungen am Feldrand oder am Waldrand eben nutzen. Natürlich auch Nussarten, Haselnüsse, Walnüsse. Das ist auch eine tolle Ergänzung nochmal dazu, die manchmal viel zu kurz kommt und eigentlich einen sehr, sehr hohen Selbstversorgungsgrad eben bieten kann, auch durch die gute Lagerung.
Und die Jahreszeit, wo sie reif werden und dass sie recht hochkalorisch sind.
Auf jeden Fall, ja.
Du hast das vorhin schon mal angesprochen mit den Winterkulturen und die nehmen bei dir ja einen besonderen Stellenwert ein. Allein dadurch schon, dass du auch ein Buch darüber geschrieben hast. Da kommen wir nachher auch noch zu. Aber warum sind dir die Winterkulturen so wichtig oder so ans Herz gewachsen?
Na, das rührte eigentlich daher, dass ich noch aufgewachsen bin in der Zeit, wo man noch so gesagt hat, man macht den Garten winterfest. Ja, im Oktober, spätestens im November, man räumt die Beete ab, man gräbt die vielleicht sogar um. Und dann sieht man sich sozusagen im März oder April im Garten wieder, um dann wieder mit den ersten Aussaaten oder mit den ersten Pflanzungen zu starten. Und irgendwann habe ich mich dann gefragt, muss das eigentlich sein? Weil ich beobachte sehr gern in der Natur und man sieht ja, dass auch viele Pflanzen noch bis weit über den Herbst hinaus uns was an Erträgen bringen. Und auch die Sortenzüchtung hat sich ja mittlerweile so weiterentwickelt, dass es auch viele Wintersorten gibt von Pflanzen, die wir auch im Sommer anbauen. Egal, ob das jetzt Brokkoli ist, ob das Radieschensorten sind oder ob das Kopfkohlarten sind. Es gibt viele Pflanzen, die auch über den Winter hinein winterfest sind. Und auch, was man eben an Wildkräutern und Wildobst ernten kann. Und damit wollte ich so ein bisschen aufräumen mit diesem Vorurteil, dass man ja im Sommer und im Herbst sozusagen volle Erntekörbe hat und im Winter muss man dann warten, bis die neue Saison wieder losgeht, wie man so schön sagt. Und für mich ist es mittlerweile so, dass es eigentlich gar kein Saisonende und Saisonanfang gibt. Natürlich, die Jahreszeiten enden und es fangen neue Jahreszeiten an, aber ich kann genauso wie im Sommer auch im Herbst, Winter und zeitigen Frühjahr ganz, ganz viel eben aus dem eigenen Garten ernten. Und da bin ich unglaublich stolz und auch froh drüber, dass ich mich da selber über die Jahre immer weiterentwickelt habe und mehr dazu lernen konnte, was man eben auch mit diesen eigentlich ja widrigen Witterungsbedingungen trotzdem eben anbauen und ernten kann. Es müssen wirklich einfach nur Pflanzen sein, die mit diesen Witterungsbedingungen gut zurechtkommen, entweder weil sie eben auch bei kühlen Temperaturen wachsen oder weil sie eben besonders winterfest sind.
Okay, bei Kohl und Zucker verstehe ich das alles, weil das sind Kulturen, die können bei uns sowieso lange stehen, weil sie mit dem Frost klarkommen. Aber ich beginne mit der Kultur ja auch trotzdem schon im Frühjahr. Das heißt, auch ein Rosenkohl oder ein Grünkohl, den stelle ich ja dann irgendwann spätestens Ende Mai in den Garten. Und gibt es dann aber auch so Winterkulturen, die man quasi auch erst zum Winter hin setzt? Also, dass man die auch erst im Winter oder im späten Winter dann beernten kann?
Ja, es gibt beides. Also, wie du gesagt hast, Pflanzen, die eine besonders lange Wachstumszeit haben, egal ob das jetzt ein Rosenkohl ist oder ein Winterporree, die man schon im Sommer dann auf die Beete bringt, gibt es ja auch Pflanzen mit kürzerer Entwicklungszeit. Also verschiedene Blattgemüse, egal ob das jetzt ein Asiasalat ist, ob das ein Feldsalat ist. Es gibt mittlerweile auch tolle winterfeste Salatarten, also Kopfsalatarten oder Pflücksalatarten, die man erst spät im Jahr sehen oder pflanzen muss. Also da reden wir dann von September, Oktober. In den letzten Jahren haben wir immer wieder das Phänomen beobachtet, dass die Winter später kommen. Also der Herbst verschiebt sich nach hinten. Es ist auch oft im Oktober und Anfang November noch relativ gutes Wetter, wo sich solche Pflanzen entwickeln können, weil die brauchen keine große Hitze und keine langen Tage, um gut zu wachsen, sondern denen reicht das vollkommen aus, auch mit den kühleren Herbsttemperaturen. Also die wachsen einfach sehr schnell, haben eine Entwicklungszeit von 1 bis 1,5 Monate und so kann man die auch spät im Jahr noch bringen. Was man natürlich auch noch machen kann, ist Anbau im geschützten Umfeld, also sei das jetzt im Gewächshaus, im Folientunnel, im Frühbeet, was man nicht nur im Frühjahr, sondern auch im Herbst toll nutzen kann und über den Winter, genauso wie auch Hochbeete mit Abdeckungen oder Dächern, die bieten die Möglichkeit, da die Saison nochmal zu verlängern. Und so kann man eben dann sehr, sehr schön auch spät im Jahr noch mit verschiedensten Sachen anfangen. Da gibt es viele Arten, die da gut zurechtkommen. Und was ich in den letzten Jahren noch total für mich entdeckt habe, ist der Überwinterungsanbau. Das heißt, ich baue gezielt erst extra spät, also wirklich dann erst im Oktober setze ich erst Pflanzen, die man sonst eigentlich schon im Sommer setzen würde, wenn man sie im Winter ernten möchte. Ich setze die erst sehr, sehr spät, denn als kleine Jungpflanzen sind ganz, ganz viele Gemüsepflanzen viel, viel frostfester. Also sie kommen besser über den Winter, sie kommen besser mit der Feuchtigkeit im Winter klar, sie kommen besser mit starken Minustemperaturen zurecht. Und überwintern dann als kleine Jungpflanze, sind aber natürlich schon gut eingewurzelt. Und das hat dann den großen Vorteil, dass es im Frühjahr wirklich sehr, sehr zeitig losgeht. Also ab Februar, wenn die Sonne schon etwas höher steigt, wenn auch schon mal ein paar wärmere Tage bis 10 Grad mit dabei sind und im März dann sowieso, dann geht das mit diesen Pflanzen richtig nach vorne und die bringen dann sehr, sehr zeitig eine Ernte und im Februar und März reden wir ja immer noch von eigentlich Wintermonaten, wo man sonst nicht so viel draußen holen kann. Vielleicht den allerersten Bärlauch irgendwann, aber sonst wächst da nichts. Beziehungsweise ich könnte zu dieser Jahreszeit noch nicht draußen sehen oder draußen pflanzen und davon schon wiederum ernten. Also die überwinterten Kulturen haben einen extremen Vorteil in der Zeit, weil sie schon eingewachsen sind und nutzen dann wirklich die ersten ersten Temperaturen, die mal ein bisschen an die 10 Grad rangehen, nutzen die dann wirklich sehr, sehr schnell, um schon kräftig zuzulegen. Und da kann man dann wirklich schon gut von ernten. Und das ist ganz egal, ob das jetzt Spinat ist, ob das Pflücksalate sind. Das kann man auch mit Kohlpflanzen machen. Also wenn ihr beispielsweise mal viel zu spät dran seid mit euren Kohlpflanzen und die erst im Herbst setzt, dann tut sie nicht weg, sondern pflanzt die wirklich ein, schützt die über den Winter ein bisschen mit einem Vlies oder einem Frühbeetkasten und dann werden die im zeitigen Frühjahr sehr, sehr schnell schon schöne Erträge liefern. Also das kann ich total empfehlen und das klappt wirklich mit viel mehr Kulturen, als man das so weitläufig lesen kann. Und da konnte ich eben auch ganz viel noch dazu austesten und bin selber auch überrascht, wie voll dann eben mein Hochbeet beispielsweise im Februar und im März ist, alles mit eben überwinterten Pflanzen. Und nicht, weil sie schon aus dem Herbst in dieser Größe reingegangen sind in den Winter, dann wären sie eher matschig und faul geworden über die kalten Wintermonate, sondern weil sie wirklich eben als kleine Pflanzen überwintert haben und dann zeitig schon loswachsen.
Jetzt arbeitest du sehr viel mit Gemüsen, also ob im Sommer oder im Winter. Du hast aber auch einen naturnahen Teil in deinem Garten. Du hast einen Hochstammteil mit Obst im Garten. Du hast eine Wildblumenwiese im Garten. Du hast Naturmodule im Garten. Aber das Gemüse nimmt ja einen großen Teil ein. Und trotzdem sagst du, ist Gemüse eigentlich eine Störung im Garten? Warum?
Ja, Störung ist relativ hart ausgedrückt. Es ist letzten Endes, was wir dort alle mit unseren Kulturgemüsearten anbauen, das ist letzten Endes relativ weit weg von den natürlichen Arten, von der Wildart, wo ja alle unsere Gemüsesorten drauf zurückführen. Und wie wir das eben auch häufig anbauen, also auf Gemüsebeeten, wo wir den Boden ständig umgraben oder auch wenn wir ihn nur oberflächlich hacken, das sind alles Störungen, die gibt es ja in der freien Natur nicht. Und die bieten ja immer auch Angriffsmöglichkeiten für Schädlinge, für Beikräuter, die sich dann dort ansiedeln, weil jede gestörte Fläche ist letzten Endes ein Startpunkt für eine neue Entwicklung. Und in der Natur würde sich auf einer offenen Fläche über die Zeit hin über Gräser, über eine Verbuschung, dann später ein Wald bilden. Das wollen wir natürlich in unserem Garten nicht, deswegen müssen wir den Boden ja auch immer wieder so vorbereiten, dass wir dort das Gemüse anbauen können. Und was ich eben versuche mit diesem Keyline-Design und der Gestaltung mit den Obstbaumgilden, ist eben, dass ich so wenig wie möglich offenen Boden habe. Weil offenen Boden gibt es eigentlich in der Natur ja nicht. Auch unsere Felder sind ja bewirtschaftet und gestört sozusagen. Und es gibt ganz, ganz wenig offenen Boden. Und letzten Endes, je mehr der Boden bedeckt ist, umso weniger Störung gibt es dann. Also sowohl für das Bodenmikrobiom als auch für die Pflanzen. Und so kann sich dann eine Pflanzengesellschaft entwickeln, die auf viel, viel kleinerer Fläche einen höheren Ertrag bringt, weil die Pflanzen einfach sich gegenseitig an positives Mikroklima besorgen.
Wenn du über Keyline-Beete sprichst und über deinen Garten und wie er funktioniert oder wie Garten an sich funktioniert, auch im Zusammenspiel mit der Natur oder dem naturnahen Teil des Gartens, dann spricht da ja auch irgendwo immer der Landschaftsarchitekt raus, also ne, der Gestalter oder der Planer. Wenn du deinen Garten, ob das jetzt der gesamte Garten ist oder nur Teilbereiche deines Gartens sind, was würdest du von dir selber sagen, was überwiegt bei dir eher, das Gestalten nach Effizienz oder nach Ästhetik?
Das ist wirklich eine schwierige Frage, wo ich nochmal einen kurzen Moment drüber nachdenken muss. Ich glaube, es hält sich die Waage. Am Ende, grundsätzlich für den Anbau von Obst und Gemüse steht natürlich erstmal die Effizienz dahinter. Das ist erstmal der Grundgedanke. Ich möchte auf den Flächen, die ich zur Verfügung habe, möglichst viel anbauen. Und auf dem Weg dahin ist sozusagen die Landschaftsgestaltung und eben auch die Permakultur ist mein Tool oder mein Werkzeugkoffer, um dieses Ziel möglichst effizient anzubauen, dann eben auch gestalterisch, optisch und irgendwie auch naturverträglich auf so eine gemeinsame Ebene zu bringen, dass ich eben das miteinander verbinden kann. Also mein Ziel ist, möglichst viel anzubauen, effizient anzubauen und ich schaue eben mit Hilfe von gestalterischen Prinzipien, egal ob das jetzt die Keylines sind, oder ob das auch Naturmodule sind, wie eben Steinsetzungen, dass man dieses Ziel eben auch mit einer gewissen Gestaltung verbindet, sodass am Ende keins von beiden zu kurz kommt, sondern eher, dass ich versuche, beides miteinander irgendwie zu verknüpfen, um dann zu diesem Ziel zu kommen.
Wenn man das jetzt aus der Richtung betrachtet oder betrachtet hat und du sagst dann so und so, lege ich den Garten oder den Teil des Gartens an, wie viel spielen dann noch die Kulturen eine Rolle? Also die Auswahl zum Beispiel nicht der Arten, sondern der Sorten. Denn ich kann mir vorstellen, wenn du zum Beispiel am Hang bist, dann ist es klar, hat man auch ein gewisses Wassermanagement. Ne? Also oben am Hang habe ich wenig Wasser, unten am Hang habe ich wahrscheinlich mehr Wasser. Also mehr Wasser und nicht mehr Wasser. Suchst du auch die Sorten danach aus, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich habe hier, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe hier ein Südhangstück und da funktioniert die Tomatensorte XY gut. Oder ich habe hier einen eher schattigen Teil und da funktioniert die und die Kohlsorte gut. Also gehst du auch so vor, dass du quasi die Sortenauswahl, die dir zur Verfügung steht, da einfließen lässt?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine der wichtigsten Grundlagen auch für eine gute Pflanzenverwendung, dass man sich mit den Arten und Sorten gut auskennt. Und das ist ja nicht nur für den Gemüsegarten relevant, wo viele verschiedene Sorten auch bekannt sind. Und ich glaube auch viele Hobbygärtner und Hobbygärtnerinnen sich schon ganz gut mit verschiedenen Sorten auskennen. Das Ganze funktioniert ja auch mit Büschen, Bäumen und Sträuchern, wo es auch verschiedenste, nicht nur Arten, sondern auch Sorten gibt. Und gerade auch für das ganze Thema Gartengestaltung, Gartendesign ist eben auch sowas wie eine Standortbewertung. Das heißt, welchen Boden habe ich, was für eine Exposition, Hangneigung, in welche Himmelsrichtung, das spielt eine ganz, ganz tragende Rolle. Weil am Ende nützt es mir nichts, wenn ich die schönsten Pflanzen an einen nicht passenden Standort setze. Und ich erlebe das eben auch ganz oft. Ich mache eben auch Gartenplanungen für Privatleute und dort kommt es eben auch häufiger vor, dass wirklich tolle Pflanzen ausgesucht wurden, die aber dann einfach, ich sage jetzt mal, rückwärts wachsen, weil ihnen der Standort oder der Boden überhaupt nicht passt. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass ich aus diesem Hintergrund eben mit dem Studium der Landschaftsarchitektur komme, weil wir dort uns ganz, ganz viel mit Pflanzenökologie, mit Standortbewertung, Bodenverhältnissen und auch Klima auseinandergesetzt haben. Und das ist eigentlich der wichtigste Grundbaustein, wenn man einen Garten zukunftsfähig, ja, nachhaltig und eben auch standortgerecht planen möchte, sodass man alles im Optimalfall eben nur einmal pflanzt und nicht nach 2 bis 3 Jahren feststellt, ja, es bleibt alles auf der Stelle, viele Pflanzen gehen ein und man muss wieder neue anpflanzen.
Jetzt hast du natürlich den beruflichen Hintergrund dafür und hast dich natürlich auch in das Thema Gemüsegärtner, das gehört ja eigentlich nicht zur Landschaftsarchitektur, aber das Gemüsegärtner hast du dich ja sehr reingearbeitet. Was würdest du denn aus deiner Sicht jemandem für einen Tipp geben, wenn der jetzt mit einem Gemüsegarten anfängt? Weil wenn der jetzt den Podcast gerade hört und will gerade mit einem Gemüsegarten anfangen und hört das alles, was man beachten muss, der sagt dann, okay, da lasse ich lieber die Finger von. Das wird ja sowieso nichts, wenn die Tomate bei mir im Garten rückwärts wächst, weil ich nur einen Nordhang habe. Was würdest du jemandem für einen Tipp geben, wie er am besten in das Thema Gemüsegärtnern reinkommt?
Ich würde auf jeden Fall erstmal ganz viel ausprobieren, auch unter dem Aspekt, dass auch Sachen schiefgehen können, dass auch Kulturen nicht wachsen können, weil das ist einfach auch ein großes Glück, was wir haben, dass es so viele verschiedene Kulturpflanzen mittlerweile gibt, dass man auch wirklich für jeden Standort, für jedes Klima was Passendes finden kann. Und auch bei mir in unserem Garten gibt es einfach Kulturen, die nicht so gut wachsen und da kann ich auch machen, was ich möchte. Ich kann denen aus meiner Sicht perfekte Bedingungen zur Verfügung stellen. Es gibt einfach Kulturen, die an unserem Standort nicht so optimal wachsen, wie ich mir das eigentlich wünschen würde, zum Beispiel Kürbispflanzen. Ich habe nie die Erträge, die ich mir eigentlich versprechen würde bei Kürbis. Und ich glaube, so ist das in ganz, ganz vielen Gärten, dass man einfach Pflanzen hat, die wollen einfach nicht funktionieren, obwohl man scheinbar alles richtig macht. Und andere Pflanzen wachsen einfach Jahr für Jahr richtig gut. Und deswegen würde ich einfach möglichst viel ausprobieren, um zu schauen, was klappt denn im eigenen Garten richtig gut. Das wäre so der erste Schritt. Und dann, ohne es zu wissenschaftlich zu machen, würde ich trotzdem auf jeden Fall relativ zeitnah einfach eine Bodenanalyse machen, um einerseits zu schauen, was habe ich eigentlich für eine Bodenart im eigenen Garten, was hat der Boden für einen pH-Wert, was für Nährstoffe liegen darin vor. Das ist ganz, ganz wichtig und ist auch die Grundlage, dass man erstens den Standort bewerten kann und dann eben auch Schlüsse daraus ziehen kann, welche Pflanzen sind dafür geeignet. Und wie kann ich zum Beispiel auch den Boden verbessern, um ihn auch für andere Pflanzen nutzen zu können?
Wie mache ich eine Bodenanalyse?
Man kann natürlich über Selbsttests sowohl pH-Wert als auch Nährstoffe bestimmen. Ich würde aber empfehlen, Bodentests in so kleine Probesets abzufüllen und an Bodenlabore zu schicken, weil die nochmal viel bessere Möglichkeiten haben, das Ganze auch wirklich richtig auszuwerten. Da gibt es verschiedenste Anbieter, die das ermöglichen mittlerweile. Und da bekommt man dann ganz oft auch sogar Empfehlungen, was man zum Beispiel machen kann, um den Boden zu verbessern. Da wird auch der Humusanteil bestimmt. Da werden dann auch Düngeempfehlungen gegeben. Und da kann man mit relativ einfachen, auch finanziellen Mitteln ganz, ganz viel über den eigenen Gartenboden lernen und kann sich dann wirklich Ärger über viele Jahre sparen, wenn man so ein bisschen im Trüben fischt und einfach nur auf gut Glück düngt, weil man denkt, ja, die Pflanzen wachsen nicht, also muss ich mehr düngen. Das ist nicht immer so wirklich das Nonplusultra. Es gibt auch eine Überdüngung, die auch dazu führt, dass Pflanzen Mangelerscheinungen haben können, weil sie sich eigentlich gegenseitig an den Aufnahmerezeptoren, an den Wurzeln dann blockieren sozusagen. Und deswegen muss ich wirklich wissen, was ist eigentlich im Boden in welcher Menge vorhanden.
Ich glaube, bei einer Bodenanalyse, wenn ich das recht im Kopf habe, kann man sagen, so zwischen 30 und 100 Euro ist ein realistischer Preis, oder?
Ja, das ist ein realistischer Preis, wo man aber wirklich ein Gesamtpaket am Ende hat, wo man sehr, sehr gut mitarbeiten kann und was einem über viele, viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte weiterbringt. Also das ist eine Investition, die würde ich relativ am Anfang oder auch wenn man schon lange gärtnert und gar nicht so richtig weiß, manchmal woran liegt es vielleicht, dass manches nicht wächst, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, das in Angriff zu nehmen.
Genau, und den Preis, den habe ich jetzt nur ungefähr gesagt, wo man sich dran richten kann. Nicht, dass man im Internet guckt nach Bodenanalyse und dann ist da ein Anbieter für 500 Euro, dann kann man ungefähr davon ausgehen, dass das vielleicht nicht ganz seriös ist. Wo man Gärtnern aber noch lernen kann, das ist deine Akademie. Was ist die Selbstversorgerakademie?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich immer versuche, auf einen Satz runterzubrechen und das gar nicht so richtig schaffe, weil da so viel drin steckt und ich auch versuche, etwas abzudecken, was es eigentlich noch nicht so richtig gegeben hat oder was ich mir eigentlich immer schon selber gewünscht hätte. Und das ist auch so die Motivation, warum ich damit gestartet habe. Also grundsätzlich ist die Selbstversorgerakademie, das ist eine Online-Lernplattform. Und es ist aber kein Online-Kurs oder ähnliches oder irgendwie ein Coaching, sondern das ist wirklich, man kann sich das so vorstellen, wie ein, wie ich eben schon gesagt habe, eine Plattform, wo man zu verschiedensten Themen aus der Selbstversorgung, aber auch für Anfänger erstmal für den Obstgarten, für den Gemüsegarten, zu verschiedensten Themen Module findet, in die man sich in seinem eigenen Lerntempo rein vertiefen kann. Was bedeutet das? Also es gibt aktuelles Beispiel, wir haben gerade über den Boden gesprochen. Jetzt im letzten Monat war das aktuelle Thema des Monats ein neues Modul, das nannte sich Richtig Düngen im Gemüsegarten. Und dort sind wir auf ganz, ganz viele Themen eingegangen in die Tiefe. Also wie bestimme ich zum Beispiel den pH-Wert des Bodens und was erzählt er mir über die Nutzbarkeit der Nährstoffe im Boden, weil der pH-Wert auch Einfluss darauf hat, welche Nährstoffe Pflanzen verfügbar sind. Und dann gehen wir immer jeden Monat ein neues Thema durch. Und das findet eben ja mit Hilfe eines relativ langen Blogartikels eben statt. Dann gibt es auch immer Erklärvideos zu dem Thema. Es gibt eine Gruppe, in der wir uns austauschen zu dem Thema, Fragen stellen, uns gegenseitig weiterhelfen. Also da ist so eine sehr schöne Community entstanden unter allen Mitgliedern, wo wir uns gegenseitig so auf dem eigenen Weg begleiten, auch wenn wir nicht an einem Ort sind. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil es so diesen persönlichen Aspekt gibt. Also anders als jetzt in so manchen Facebook-Gruppen, wo sich dann tausende von Leuten rumtreiben und auch ihre Fragen stellen und auch hin und wieder mal eine Antwort bekommen. Es ist ja doch relativ unpersönlich. Und das wollte ich eben mit der Selbstversorgerakademie anders angehen. Es sollte ein, ich sag mal, so ein halb persönlicher Rahmen entstehen, wo sich die Leute schon kennen auf eine gewisse Art und Weise, vielleicht nicht persönlich oder nicht alle persönlich, aber eben auf so einer Ebene, dass man sich gern gegenseitig weiterhilft, miteinander und voneinander lernt. Und ich bin letzten Endes die Person, die erstmal die Inhalte zum Lernen zur Verfügung stellt. Also ich gebe jeden Monat ein neues Modul, was ich bereitstelle in diesem Mitgliederbereich, wo die Leute sich dann eben rein vertiefen können. Ich hatte vorhin schon gesagt, das war letzten Monat das Thema Düngen. Das kann auch mal das Thema Obstbaumschnitt sein, hatten wir im Winter. Das kann auch jetzt im nächsten Monat wird es das Thema Wildgemüsestauden sein, die Perma-Veggies, mit denen ich auch sehr gerne arbeite. Ist auch ein Thema, was sehr, sehr lange gefragt war. Und das ist auch so ein Aspekt, der die Akademie ausmacht. Die Mitglieder dürfen eben mitbestimmen. Also es gibt immer für jedes Jahr eine Themenliste, wo ich sage, das sind Themen, die könnte ich mir vorstellen, dass die interessant sein können. Und dann wird darüber abgestimmt, welche Themen sich eben die Mitglieder wünschen. Und was dann eben die meisten Stimmen hat, gestaffelt, kommt dann für das nächste Jahr an Themenblöcken online. Und wie gesagt, man kann natürlich gern in dem aktuellen Monat mitarbeiten, sich die Inhalte immer sozusagen tagesaktuell anschauen, weil ich versuche immer, dass das einen saisonalen Aspekt hat. Ne? Also es ist nicht ohne Hintergrund jetzt im Frühjahr das Thema Düngen, weil das einfach jetzt der Monat oder die Monate sind, wo das sehr relevant ist. Und dementsprechend kommt auch sowas wie der Obstbaumschnitt dann im Winter. Also ich versuche immer, dass das einen sehr saisonal aktuellen Bezug hat. Man kann das in dem Monat mitarbeiten und ist dann sozusagen gleich für dieses Thema up to date. Man kann das aber auch später bearbeiten. Also die Inhalte, die stehen einfach dann auf dieser Lernplattform zur Verfügung. Ich kann mir die auch 3 Monate später anschauen. Ich kann mir die auch im nächsten Jahr zu diesem Zeitpunkt anschauen, weil sie ja dann auch wieder von Bedeutung sind, ganz aktuell. Und das ist so ein bisschen das, was da dahinter steht, dass die Selbstversorgerakademie diesen sehr saisonalen Bezug hat. Und was mir eben ganz wichtig ist, dieses Gemeinschaftsgefühl, wo man gemeinsam lernt und eben auch voneinander lernt und sich so dann über die Jahre immer weiterentwickelt.
Also das mit den Lerninhalten, das verstehe ich. Das ist quasi ein abrufbares Lernprogramm, ich nenne es mal Frontalunterricht, den man sich anschauen kann oder anhören kann oder anlesen kann, der von dir gestellt wird. Aber wie funktioniert dann technisch der Austausch innerhalb der Community? Passiert das per E-Mail, per Chat, per Forum? Also ist das ein Hin- und Her-Geposte? Wie tauscht sich die Gruppe aus?
Ja, auf mehreren Kanälen letzten Endes. Also wir haben eine Chatgruppe, wo man so für vielleicht dringende oder kurzfristigere Fragen oder einfach um mal was zu teilen, Erfolge zu teilen, ne, oder Fragen zu stellen, wenn es gerade irgendwie ein Schädlingsthema gibt, was einen gerade sehr beschäftigt, wo man vielleicht schnell auch eine Antwort oder eine Lösung sich wünscht. Das ist der eine Punkt, die Chatgruppe, und der andere Austausch ist sozusagen direkt auf der Lernplattform, gibt es die Möglichkeit, miteinander zu kommentieren, zu interagieren unter den Modulen, in den Beiträgen, und das sind so diese zwei Ebenen sozusagen der Kommunikation, und das wird auch sehr gut angenommen, weil es auch zwei verschiedene Arten von Kommunikation sind. Ja, das eine ist eher so das persönlichere, der schnellere Austausch, den man übers Handy führt. Die Lernplattform wird, denke ich, eher am Tablet oder Laptop genutzt, weil auch die Formate dafür ausgelegt sind. Man kann das Ganze auch wie eine Art App am Handy nutzen. Aber du hast es für uns Frontalunterricht genannt. Ich versuche es schon sehr abwechslungsreich zu gestalten, dass man sowohl über das gesprochene Wort, über Videos, als auch über das geschriebene Wort dort Inhalte abrufen kann und das auch ein bisschen ja interaktiv oder auch grafisch möglichst gut aufzubereiten. Also es gibt dann auch immer Erklärgrafiken, die verschiedene Sachverhalte eben versuchen runterzubrechen, um das eben optisch gut aufnehmen zu können. Und so versuche ich das Ganze, dass man wirklich Spaß hat, ne? Und nicht das Gefühl hat, man schaut irgendwie in ein Lexikon rein. Parallel dazu gibt es eben dann immer noch ein sogenanntes Workbook zu jedem Modul. Das kann man sich auch schön ausdrucken, weil in dem Workbook stehen nicht nur die Inhalte nochmal zusammengefasst drin, sondern es gibt auch kleine Bereiche, wo man wirklich selber mitarbeiten soll und kann, wie eben der Name Workbook auch sagt. Wir hatten ja das Thema Gartengestaltung vor uns angesprochen. Und auch dieses Thema hatten wir uns im vergangenen Jahr im Winter angeschaut in der Akademie. Und dort gab es dann eben wirklich die Möglichkeit und eben auch die Anregung, dort eigene Skizzen, eigene Standortanalysen durchzuführen, dass man auch wirklich das Gelernte oder die Inhalte, die zur Verfügung gestellt werden, nicht einfach nur, ja, ich sag mal, durchliest und dann die Hälfte wieder vergisst, sondern dass man wirklich direkt mitmachen kann und auch mitmachen will, um sich in die Themen auch rein zu vertiefen, weil ich glaube, das wissen wir alle, so lernt man am besten.
Jetzt würde ich gerne über ein Thema sprechen, da werden viele HörerInnen wahrscheinlich sagen, hey, das ist doch kein Thema, aber es ist doch irgendwo schon ein Thema, nämlich du schreibst auch einen Newsletter, und den man abonnieren kann, und wenn jetzt alle HörerInnen sich die Hände an den Kopf halten und sagen, hä, warum Newsletter? Also wenn ich irgendwo was kaufe und kriege dann Newsletter, den bestelle ich so schnell wie möglich ab, weil das ist immer nur, da geht es immer nur um Rabatte und schnell machen und Verknappung und wenn nicht jetzt, wann dann? Aber ich finde, dieses Image eines Newsletters ist eigentlich falsch. Also natürlich gibt es viele schlechte Newsletter, aber Newslettering an sich ist eigentlich ein sehr schönes Instrument, um Menschen zu erreichen, und du nutzt das auch. Wie funktioniert für dich das Newslettering, also von dir aus, wie du es betreibst, und was würdest du sagen, sind für dich da die Vorzüge?
Also ich betreibe das erstmal überhaupt aus dem Aspekt, weil ich gern auch kostenfrei Inhalte zur Verfügung stellen möchte. Wir haben eben über die Akademie gesprochen. Da ist gar nicht zur Sprache gekommen, dass das natürlich mit einem Mitgliedschaftsmodell funktioniert. Also man zahlt einen kleinen monatlichen Beitrag, der im Prinzip diese Gemeinschaft, diese Akademie stützt und auch refinanziert. Dafür bekommt man natürlich dort auch alle Inhalte in voller Tiefe. So, und der Newsletter, das ist mir eben ganz wichtig, dass es auch einen Kommunikationskanal oder auch einen Wissenskanal gibt, wo kostenlos Inhalte zur Verfügung stehen und eben nicht, wie das manchmal gemacht wird, dass man im Prinzip den Bezahlinhalt die ersten paar Sätze lesen kann, und um zu dem eigentlichen Inhalt zu bekommen, muss man dann bezahlen, sondern es gibt dort keine sogenannte Paywall. Der Newsletter ist komplett kostenfrei und man bekommt dort sehr, sehr viele Informationen über diesen Newsletter frei zur Verfügung. Und den schreibe ich meist einmal pro Woche und verfolge dort einen ähnlichen Ansatz wie in der Akademie. Das ist immer ein sehr saisonal relevantes Thema, was gerade wirklich aktuell von Bedeutung ist, aus dem Garten dort reinbringe. Und versuche so eine Mischung zu finden zwischen, ich möchte dort gerne Wissen vermitteln, aber es soll auch nicht langweilig oder tröge werden. Und wer sich mit einem gewissen Thema in der Tiefe beschäftigen will, kann ja auf dem Blog einen längeren Artikel lesen oder kann über eine Mitgliedschaft in der Akademie sich dort voll rein vertiefen. Aber der Newsletter soll so ein bisschen so eine Anregung sein, viele verschiedene Standbeine der Selbstversorgung zu zeigen rund um das Jahr. Der soll Lust machen, sich in andere Themen rein zu vertiefen. Und dafür nutze ich eigentlich diesen Marketingkanal. Und für mich hat er eben den großen Vorteil, der kommt definitiv bei den Abonnenten an. Das ist ja was, was in Social Media heutzutage nicht mehr gewährleistet ist. Ich habe eine gewisse Anzahl an Abonnenten, ich kann aber nicht sicherstellen, dass meine Inhalte, die ich auf einer Plattform hochlade, dass die auch wirklich bei den Abonnenten ankommen. Bei Newsletter habe ich den Vorteil, ich weiß, das kommt definitiv an, ob das die Person dann liest, ob das untergeht, ob sie es überhaupt lesen möchte. Das entscheidet natürlich die Person selber, aber ich kann mir zu 100% sicher sein, dass der Inhalt erstmal ankommt. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Und ich finde, über Newsletter, die haben, wenn sie gut gemacht sind, auch so einen Aspekt, man freut sich darauf und man möchte das auch gerne lesen, wenn das Inhalte sind, die einen interessieren und eben nicht, wie du vorhin sagtest, ständig nur Werbeinhalte und Rabattaktionen, sondern wirklich Inhalte, die man lesen kann, weil man da immer überrascht ist oder sich darauf freut, wenn es sozusagen eine neue Episode gibt. Es ist ja wie so ein Buch, was immer weitergeschrieben wird und man weiß am Ende noch nicht, was kommt. Und deswegen finde ich das auch sehr schön als Marketing-Tool. Und das hat für mich wirklich nur Vorteile. Ich nutze das sehr, sehr gerne, um auch meine Arbeit vorzustellen, um auch persönliche Einblicke eben in den Garten- und Selbstversorgeralltag zu geben. Und mittlerweile sind es knapp 3000 Newsletter-Abonnenten. Das heißt ja nicht, das sind automatisch Leser. Also ich habe ungefähr so eine Öffnungsrate von knapp 50%. Was an sich nicht schlecht ist, es hört sich erstmal wenig an, nur jeder Zweite liest sozusagen den Newsletter, aber wer sich mit dem Thema auseinandersetzt, der weiß, das ist ganz normal oder ist eigentlich so eine relativ gute Quote und damit bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Es heißt auch nicht, dass immer die gleichen 50% den Newsletter lesen und die anderen interessiert es einfach nicht, sondern das kann ja eben auch mal schwanken, wer die Leser sind. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Ich bekomme auch sehr gute Rückmeldungen immer zu dem Newsletter. Und es findet irgendwie so eine nochmal ganz andere Kommunikation statt, als eben das auf Social Media der Fall ist. Deswegen schätze ich das eigentlich wirklich sehr und freue mich auch, dass das weiter wächst und möchte auch damit in Zeiten von KI oder Ähnlichem nicht aufhören, wo man manchmal das Gefühl hat, man wird ersetzt durch die KI, gerade was geschriebene Texte angeht. Da mag ich das eben sehr, sehr gern, den Texten so meine eigene Note zu geben. Weil ich finde, einen Text kann man ja auf zwei verschiedene Art und Weisen schreiben. Es kann ein sozusagen inhaltsvoller Text sein, der aber zwischen den Zeilen komplett leer ist, weil es einfach nur eine Informationsabhandlung ist. Oder es kann wirklich ein Text sein, wo auch zwischen den Zeilen ganz viel steht und über die Art und Weise, wie ein Thema rübergebracht wird mit einer persönlichen Note, mit persönlichen Erfahrungen, das ist eine ganz, ganz andere Art von Texten, die KI, glaube ich, nicht so in der Art und Weise nachmachen kann, gerade wenn man eben diese persönlichen Effekt dort mit reinbringt. Und der ist mir eben sehr, sehr wichtig, dass die Leute merken, wie mache ich das? Also wie gehe ich an ein Thema ran? Wie sieht das bei mir im Garten aus? Dass es diesen wirklich persönlichen Bezug bekommt und nicht einfach nur eine Inhaltsabhandlung ist.
Wer da jetzt Lust drauf bekommen hat, kann natürlich gerne den Newsletter auch abonnieren. Und wie alles, worüber wir heute sprechen, alles, was wichtig ist, werde ich natürlich wieder unter dieser Folge verlinken, sodass ihr da jetzt nicht auf die Suche gehen müsst, sondern ihr braucht nur unter der Folge gucken und dann auf den entsprechenden Link klicken. Du hast eben gesagt, dass du durch den Newsletter die Menschen direkt erreichst, nämlich die Menschen, die ja auch abonniert haben, was bei Social Media nicht so der Fall ist. Da spielst du was aus, da sehen es auch die Abonnenten und auch ein paar Nicht-Abonnenten. Wenn ich bei dir mal so schaue auf Instagram und Facebook habe ich auch geguckt, da gab es aber nicht so viel zu sehen, aber nehmen wir mal zum Beispiel Instagram, da bist du zwar vertreten, aber da bist du jetzt nicht so aktiv, dass du, also da bist du aktiv, aber du bist jetzt nicht so sehr aktiv im Sinne von, dass da jeden Tag ein Reel kommt oder dass du da, also man hat nicht den Eindruck, dass du da eine Strategie verfolgst. Und du hast mir ja auch erzählt, dass das auch genau so in deinem Sinne ist. Also du willst dich nicht so auf die sozialen Medien verlassen, sage ich mal. Aber du kannst es gerne auch nochmal in deinen Worten sagen, wie du darüber denkst und warum du Social Media ja nicht verteufelst. Das will ich gar nicht sagen, aber dass du es trotzdem nicht als Hauptinstrument nutzt.
Ja, also eine Strategie verfolge ich schon. Die ist nur einfach, dass es, ich sag mal, Schritt für Schritt und langsam mehr mit Inhalten gefüttert wird, als es jetzt vielleicht an manch anderer Stelle der Fall ist, weil eben einfach das, was am Ende dabei rumkommt an Aufmerksamkeit oder eben auch an Interesse, einfach schwieriger einzuschätzen ist im Verhältnis zu dem Aufwand, den ich jetzt beispielsweise in den wöchentlichen Newsletter stecke, in Blogartikel oder eben auch in die Akademie. Und deswegen fließt da einfach nicht so viel Arbeit rein wie in andere Kanäle. Aber nichtsdestotrotz versuche ich eben das, was ich mache, möglichst hochwertig zu machen. Das ist mir wichtig. Das ist ja auch letztendlich ein Aushängeschild. Leute, die den eigenen Namen suchen, gehen eben ganz oft heutzutage über Social Media, um sich ein Bild zu machen. Deswegen möchte ich, dass das, was dort an Inhalten ist, sehr hochwertig ist. Also mir geht es mehr um die Qualität als um die Quantität. Und ich halte das eben aufrecht. Du sagtest eben genau mit den Beiträgen. Da kommt meist so einmal pro Woche oder alle zwei Wochen was Neues. Was ich fast täglich mache, sind eben die Stories, also die persönlichen Einblicke, weil das ist einfach schneller mal gemacht. Und das ist auch das, was ich bei anderen Leuten total gern verfolge, dass man wirklich mal einen ungeschönten oder, ja gut, das ist immer relativ, wie sehr ist das ungeschönt, aber ich versuche es eben so, dass dann einfach wirklich ein tagesaktueller Einblick ist, wo man sich vielleicht orientieren kann, wenn man möchte, was mache ich gerade im Garten oder ja, auch im Leben. Aber ich versuche es wirklich weitgehend auf das Thema Garten zu belassen. Und das finde ich einfach schön, weil man dort wirklich mal einen Einblick bekommt, der ist nicht noch 10-mal geschnitten, der ist nicht, kriegt nicht jede Sekunde ein neues Bild und ist noch 100-mal mit einem Filter übersetzt, sondern wirklich einfach mal ein persönliches Video oder ein paar Fotos aus dem Garten, wo man einfach mal sieht, hey, wie sieht es denn gerade bei Person XY aus? Und das mag ich einfach selber sehr gern und versuche das eben dort auch wieder, diesen persönlichen Aspekt rüberzubringen für die Leute, die sich das eben gerne anschauen wollen.
Jetzt haben wir über deine Akademie gesprochen, wir haben über Winterkulturen gesprochen, wir haben über deinen Newsletter gesprochen, ein bisschen über soziale Medien gesprochen. Da gibt es jetzt noch ein Medium, was du bedient hast, worüber wir noch nicht gesprochen haben oder sehr, sehr wenig gesprochen haben, und zwar ein eher sehr klassisches Medium, nämlich dein Buch. Wie heißt dein Buch und wovon handelt es?
Ja, das Buch heißt fast so wie das Thema, was wir schon abgehandelt haben. Das heißt ganz klassisch Selbstversorgung im Winter. 365 Tage ernten, sammeln, selber machen. Und dieser Untertitel, finde ich, der gibt fast schon mehr her als der eigentliche Titel, weil es eben darum geht, ja, das zu nehmen, was die Natur gerade hergibt und in diesem Fall eben besonders im Winter. Und da gehört für mich eben nicht nur das Wintergemüse dazu, über das wir vorhin schon ein bisschen gesprochen haben, sondern ich habe das Buch in mehrere Kapitel unterteilt, wo Wintergemüse eigentlich nur ein Teil davon ist. Und es gibt noch viele weitere Kapitel, wie zum Beispiel das Haltbarmachen der eigenen Ernte, das Veredeln von Lebensmitteln, beispielsweise über Fermentation und eben auch den Indoor-Anbau. Und also das ist zum Beispiel sowas wie Microgreens im eigenen Haus oder in der Wohnung anzubauen oder Pilze anzubauen. Und das ist für mich was häufig viel zu kurz kommt. Wenn mich jemand auch auf das Buch anspricht oder allgemein auch über Selbstversorgung im Winter spricht, ist ganz oft eben, ne, klassisch, da wird an Rosenkohl gedacht, da wird an Grünkohl gedacht, ja, ein bisschen Wintergemüse, okay, was baust du alles an? Aber es geht einfach noch viel, viel mehr. Und ein Aspekt, den ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, ist ja auch die Wildsammlung in der freien Natur, egal ob das jetzt Wildkräuter sind, ob das Wurzeln sind, ob das Wildobst ist. Auch da gibt es eben im Winter ganz, ganz viel zu holen, weil anders als unsere Kulturgemüsearten und Kulturobstarten gibt es beim Wildobst einfach viel, viel mehr auch in der kalten Jahreszeit, was dort gut die kühlen Temperaturen oder sogar Frost übersteht. Denken wir nur mal an sowas wie Schlehe, Sanddorn oder Hagebutte. die nicht nur nach dem ersten Frost besser bekömmlich sind, sondern auch noch leckerer schmecken. Auch die Mispel zum Beispiel, nur um mal ein paar Sachen zu nennen, die wirklich sehr, sehr attraktiv sind für den Winter. Und ja, so versuche ich eben mit diesem Vorurteil aufzuräumen, einerseits, dass man im Winter fast nichts im Garten machen kann und andererseits eben noch zu zeigen, dass auch über das Wintergemüse hinaus noch ganz, ganz viel möglich ist, was man eben im Winter für sich und die Selbstversorgung nutzen kann.
Ich frage immer gerne meine Gäste, wie es denn überhaupt dazu kam. Also man sagt immer, man hat ein Buch veröffentlicht und auf einmal steht das im Regal. Aber da gibt es ja auch eine Zeit dazwischen. Ne? Also wie hat man den Berührungspunkt gefunden mit einem Verlag? Dein Buch ist bei Löwenzahn erschienen. Sind die auf dich zugekommen oder hattest du das Buch schon in der Tasche und hast einen Verlag gesucht? Wie kommt man zum eigenen Buch?
Ja, also wie man allgemein zu einem Buch kommt, das kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Ich kann ja nur jetzt meinen Weg mal versuchen zu beschreiben. Wenn ich mich richtig erinnere, war ich einfach im Austausch mit dem Löwenzahn Verlag über ein anderes Buch als Rezensionsexemplar. Und wir sind dann im Austausch geblieben, weil ich den Verlag schon immer sehr, sehr attraktiv fand, wie die Art und Weise, wie die Medien umgesetzt werden, wie die Bücher gestaltet sind und auch, ja, wie die Bücher aufgemacht sind. Es gibt ja so einen bestimmten Stil, in dem Bücher vom Löwenzahn Verlag gemacht sind. So dieses Moderne, das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Und ja, wir sind dann im Austausch gewesen und sind dann irgendwie drauf gekommen, ob eben auch mal gemeinsam ein Buchprojekt umsetzen wollen. Und dann hieß es, gut, ich sollte mir mal Gedanken machen über mögliche Themen. Hatte dann eben drei verschiedene Themen vorgeschlagen. Also nicht nur jetzt als Titel, sondern auch wirklich mit ein kurzer Inhaltsabriss. Und ein Thema davon war eben die Selbstversorgung im Winter. Wo ich tatsächlich nicht gedacht hätte, dass es das wird, das Favoritenthema. Aber das hatte dem Verlag eben so gut gefallen, dass sie da direkt zugesagt haben oder gesagt haben, das gefällt ihnen mit Abstand am besten, weil sie da eine riesige Chance drin sehen, dass das ein Thema ist, was gerade sehr im Kommen ist, sehr aktuell ist und wo immer mehr Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird, weil Selbstversorgung im Sommer, was man ja klassisch eigentlich häufig nur als Selbstversorgung bezeichnet, ist einfach ja schon relativ weit vertreten, nicht nur in der Literatur, da gibt es schon zig Bücher dazu. Und ist auch einfach immer mehr Wissen schon bekannt, sondern es ging eben darum, wie man das auch mal für das Winterhalbjahr eben ein bisschen ja, attraktiver und aus dieser verstaubten Rosenkohlecke rausholen kann, sage ich jetzt mal. Und so sind wir uns dann relativ schnell darüber einig geworden. Und ja, ich hatte das Buch natürlich nicht schon in der Schublade und habe das dann einfach nur noch präsentiert, sondern habe das wirklich dann sozusagen, nachdem wir uns darüber einig waren, was da drin grob stattfinden soll, habe ich erst dann damit angefangen, das zu schreiben. Das Ganze hat in etwa ein Jahr gedauert und hat sich auch mit der Zeit wirklich sehr schön und immer weiterentwickelt. Also ich wusste selber am Anfang noch nicht, was ich da alles reinnehmen will. Und letzten Endes sind es dann wirklich diese verschiedenen Standbeine der Selbstversorgung im Winter geworden. Also nicht nur das Wintergemüse, sondern eben auch Wildobst, Wildkräuter, das Veredeln von Lebensmitteln, natürlich auch das Haltbarmachen von Lebensmitteln schon im Sommer und Herbst gehört genauso dazu. Und natürlich auch das Indoor-Farming, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, mit Pilzen und Microgreens. Auch beispielsweise Wurzeln, die man dort antreiben kann, wie den Chicorée. Das sind alles so ein paar besondere Sachen, die da ihren Platz finden in dem Buch. Und in dieser gesamten Bandbreite dann letztendlich so eine Art ja, Nachschlagewerk darstellen sollen, wo man sich inspirieren lassen kann und schauen kann, was kann ich eigentlich alles im Winter machen. Und ja, ich hoffe, das ist mir gelungen, da so eine kleine Inspiration einfach zu geben. Und ich sage immer ganz gern dazu, das heißt nicht, dass man das alles im Winter machen muss, aber es soll einfach Inspiration geben, was ist alles möglich und dann kann jeder schauen, was passt für die eigenen Möglichkeiten, was kann man davon umsetzen und so vielleicht immer ein bisschen weiter den Winter bunter machen, sage ich immer so schön.
Du hast eben gesagt, dass du dem Löwenzahn Verlag 2-3 Themen vorgeschlagen hast oder schon so ein kleines, wie ein kleines Exposé zugesandt hast oder so eine kleine Inhaltsangabe zugesandt hast und daraus ist dann das Wintergemüse oder sind die Winterkulturen dann das Buch geworden? Die beiden anderen Themen, sind die jetzt einfach in der Prio-Liste nach hinten gerutscht und jetzt kommt das nächste Thema als Buch oder ist kein weiteres Buch geplant?
Also im Moment ist kein weiteres Buch geplant, weil da wirklich jede Menge Arbeit dahinter steckt. Und ich muss auch ehrlich sagen, mittlerweile jetzt mit unseren zwei Kindern könnte ich mir nicht mehr vorstellen, so ohne weiteres so ein Buch aus der aus dem Handgelenk zu schütteln. Das war wirklich jede Menge Arbeit, das Buch. Und ich hoffe nicht nur, dass man das sieht, sondern ich möchte das auch jedem bewusst machen, der vielleicht selber überlegt, ein Buchprojekt zu starten, dass wenn man das wirklich mit Tiefgang und auch mit einem gewissen Umfang, also wirklich möglichst viel rund um dieses Thema in dem Buch abhandeln möchte, dass das wirklich auch jede Menge Arbeit ist, die da dahinter steckt, die man da auf sich nimmt. Und das Schöne war eben bei mir, mich hat das Thema einfach selber enorm interessiert und deswegen war da auch so ein gewisser Drive dahinter und auch so eine Eigenmotivation, nicht nur für das Buchprojekt selber, sondern auch sich in diese Inhalte rein zu vertiefen. Also ich habe da auch selber total viel dabei gelernt noch und Sachen durch Recherche, durch Austausch mit anderen Gärtnerinnen noch dazu gewonnen, die ich jetzt selber einfach in meinen Gartenalltag im Winter sozusagen integriere. Und das hat mich selber auch total wachsen lassen einfach. Und im Moment ist aber eben aus all dem, was ich heute mache, meine verschiedenen Kanäle, natürlich auch noch mein Hauptberuf als Landschaftsarchitekt, ist es jetzt im Moment nicht geplant, noch ein weiteres Buch zu schreiben. Ich möchte es aber nicht ausschließen, weil mir das wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Und das geschriebene Wort ist auch trotz des Podcasts nach wie vor immer noch mein liebster Kommunikationskanal.
Seit Januar 26 hast du einen eigenen Podcast. Zum einen, wie heißt der Podcast? Und zum anderen, warum auch noch ein Podcast? Warum gehst du zu mir in den Wettbewerb?
Das ist eine gute Frage, ob ich mich dem wirklich anmaßen will. Also der Podcast heißt ganz unspektakulär der Selbstversorgergarten-Podcast. Fair natürlich wie immer mit F-A-I-R geschrieben. Und tja, warum noch ein Podcast? Also ich habe das Thema lange schon mit mir rumgetragen und man hat ja vor 3 bis 5 Jahren schon immer gesagt, jetzt gibt es überall Podcasts, es ist schon viel zu spät, jetzt noch damit anzufangen, hat man schon vor 5 Jahren gesagt. Und ich habe mir gedacht, gut, jetzt warte ich noch 5 Jahre und dann fange ich an. Und jetzt habe ich es dann endlich geschafft. Und das hatte den einfachen Hintergrund, dass ich nochmal was Neues ausprobieren wollte. Also ich habe jetzt gar nicht das Ziel oder verfolge gar nicht den Hintergrund, dass ich jetzt mit dem Podcast irgendwie möglichst bekannt werden will oder ein großartiger Sprecher werden möchte, sondern ich halte das eigentlich wie bei allen anderen Kanälen von mir, dass ich einen persönlichen Einblick in meinen Gartenalltag oder auch ja einfach in mein Gartenleben geben möchte, aber mit einem anderen Medium, weil gesprochen trifft man nicht nur andere Wortwahl als beim Schreiben, sondern kommt auch ganz anders von einem Thema zum anderen und das schätze ich sehr, das mag ich sehr, ich höre selber sehr gern Podcasts. Und nutze das auch so ein bisschen, um mich da selber auch weiterzuentwickeln. Also ich habe vorhin schon gesagt, das geschriebene Wort ist immer mein liebster Kommunikationskanal. Deswegen ist auch sowas wie ein Blog bei mir. Damit hat alles mal angefangen. Natürlich auch das Buch. Das Schreiben fällt mir leicht und mache ich schon immer sehr gern. Und das Sprechen eben, Sprechen fällt mir schon leicht, aber Ich mache es nicht ganz so gern wie eben das Schreiben und deswegen ist es auch eine Möglichkeit für mich selber, mich weiterzuentwickeln und natürlich auch bietet es tolle Möglichkeiten, mit Gästen ins Gespräch zu kommen, selber auch dazu zu lernen und ich möchte einfach noch eine andere Plattform in dem Fall, sondern einen anderen Kommunikationskanal bedienen, weil ich selber höre zum Beispiel sehr gerne im Garten-Podcast bei der Gartenarbeit. Und da ist natürlich auch jeder oder jede anders. Manche wollen auch komplett einfach ihre Ruhe. Aber ich mag das sehr gern. Und ich kann natürlich bei der Gartenarbeit nicht lesen. Logisch. Und deswegen wollte ich einfach noch einen anderen Kommunikationskanal, wo ich Inhalte zur Verfügung stelle. Das Ganze ist auch wieder stark unter dem Lernaspekt. Also ich erzähle dann jetzt nicht einfach nur, was habe ich irgendwie letzte Woche gemacht oder irgendwie einen Plausch aus dem Garten, sondern versuche eben auch relativ kompakt, also die Folgen sind meistens so zwischen 20 und 35 Minuten lang. Und da versuche ich auch wieder zu einem bestimmten Themenschwerpunkt den Überblick und meine persönliche Einschätzung dazu zu geben. Und das ist eigentlich so das, was hinter dem Podcast als Idee steckt. Ich weiß nicht, ob sich das in Zukunft auch nochmal wandeln wird, ob ich noch mehr Gäste dazu nehme. Ich hatte jetzt schon 2 Gastfolgen. Aber auf jeden Fall, die meisten Folgen sind Solo-Folgen, wo ich einen Überblick gebe zu verschiedenen Themen und meinen persönlichen Take eben dazu. Und das ist eigentlich jetzt so der Grundgedanke, der erstmal hinter dem Podcast steht. Du hast es eben gesagt, der Podcast ist jetzt knapp ein halbes Jahr alt. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, wie der sich entwickelt, wenngleich ich auch, wie zu Beginn schon erwähnt, jetzt nicht unbedingt nur auf die Metriken schaue und jetzt da extrem wachsen will, sondern einfach, wen das interessiert und der einen Garten-Podcast sich anhören möchte, dem will ich einfach die Möglichkeit geben, da auch in mein Gartenleben reinzuhören. Und das kann ja dann am Ende jeder selber bewerten, wie das gelingt oder ob man das gerne hört, was ich da eben für Folgen zur Verfügung stelle.
Genau, und wie du es eben selber schon von dir aus gesagt hast, du bist eher der Mensch, der lieber schreibt und im Garten lieber hörst oder hören kannst, weil du da nicht lesen kannst. So gibt es halt auch verschiedene Zielgruppen einfach, ne? Die einen lesen lieber und die anderen hören lieber und die anderen gucken lieber. Ich denke, das ist einfach, dass man verschiedene Zielgruppen bedienen kann, ohne jetzt immer gleich einen finanziellen Benefit daraus ziehen zu müssen. Wir haben jetzt schon über eine Stunde gesprochen. Wenn man jetzt gehört hat, was du alles machst und was du auf die Beine stellst, frage ich mich, was macht Till denn die restlichen 30 Minuten vom Tag?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich schlafen. die restliche Zeit, klar, Familienzeit ist was ich auch einfach suche, mit meinen Hobbys dann zu verknüpfen. Also die Kinder sind 3 und knapp 1 Jahr alt. Die Große, die macht jetzt sehr gerne schon immer viel im Garten mit und so versuchen wir einfach gemeinsam auch ein bisschen Familienzeit im Garten zu verbringen. Sie mag das natürlich auch sehr gerne, da naturnah irgendwo ja, Sachen mitzuerleben, die Papa eben sozusagen die ganze Zeit macht. Und naja, das ist ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich mein Nebenprojekt. Also das Ganze, was jetzt unter Selbstversorgergarten der Marke und auch dem Unternehmen, was es mittlerweile gibt, zusammenfassen würde, ist ja sozusagen mein Nebenberuf, was gleichzeitig auch Hobby ist. Und ja, hauptberuflich arbeite ich eben in einem Landschaftsarchitekturbüro, wo ich den klassischen Berufsweg, sage ich mal, eines Landschaftsarchitekten übers Studium gegangen bin und dort Parks, Grünanlagen für Städte und Kommunen eben plane. Ja, und da eben sozusagen mein Beruf auch mein großes Hobby ist, nimmt das einfach sehr, sehr viel Zeit ein. Und ich glaube, das war ja auch letztendlich deine Frage.
Genau. Und ganz zum Schluss habe ich immer noch 2 Fragen. Und meine erste, letzte Frage ist, wenn äußere Faktoren wie Geld oder Job keine Rolle spielen würden, wie würde dein idealer Tag aussehen oder dein idealer Alltag aussehen? Hättest du zum Beispiel einen größeren Garten oder kurzum, wovon träumst du?
Also tatsächlich würde mein Tag wahrscheinlich ziemlich genauso aussehen. Ich bin wirklich sehr, sehr nah dran an einem idealen Alltag. Sowohl mein Beruf macht mir großen Spaß, als auch eben das, was ich da rundherum baue, weil es eben die Möglichkeit gibt, auch die Familie damit einzubeziehen. Man lebt natürlich auch dann am Garten oder im Garten. Ja, all das, was ich eben gerne mache, die Gestaltung, auch so ein bisschen das Wohnen nach draußen zu holen über eine schöne Gestaltung mit Terrasse, Sitzplatz im Garten. Da bin ich wirklich sehr, sehr nah dran an dem, wo ich sage, ich würde gar nichts groß anders machen. Ich würde wahrscheinlich genau das machen, was ich jetzt jeden Tag mache, ganz losgelöst von finanziellen Aspekten. Also ich bin da wirklich sehr zufrieden, dass es die Möglichkeit gibt, im Prinzip das eigene Hobby nicht nur zum Beruf zu machen, sondern eben auch sich selbst da so zu verwirklichen. Und deswegen ist eigentlich die relativ knappe Antwort, ich würde nichts verändern wollen.
Das ist beneidenswert. Meine letzte Frage. Und du hast auch gesagt, du hörst meinen Podcast manchmal. Deswegen wird dir die Frage wahrscheinlich geläufig sein. Stell dir vor, du könntest dir von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und du hättest die Gewissheit, dass sie bei dir im Garten gedeiht. Welche Pflanze wäre das?
Ich kenne die Frage schon. Habe mir aber tatsächlich vorher keine großen Gedanken drüber gemacht, weil ich auch ein bisschen das ja nicht so geskriptet mag, sondern wenn man dann sich eine Antwort einfallen lässt, jetzt überlege ich gerade und würde als erste Intuition wahrscheinlich die Avocado sagen, weil ich das nicht nur sehr kulinarisch ja, leckere und vielseitig verwendbare Pflanze finde, sondern die auch einfach so, ja, auch der Baum, wer das kennt, wie Avocados wachsen, Und ich habe nun mal die Berufskrankheit, auch ein bisschen auf die Optik und das Gestalterische zu schauen, einfach sehr, sehr attraktiv ist. So ein Avocadobaum, und ich muss sagen, so ein Avocadobaum an der Terrasse, das wäre schon ein Ding. Das würde ich mir sehr schön vorstellen.
Dann nehmen wir die Avocado. Ich glaube, die wurde auch noch nie genannt in jetzt 74 Folgen, glaube ich. Ja. Till, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei allem, was du machst. Und hiermit überlasse ich dir das Mikrofon für ein paar abschließende Worte. Vielen Dank.
Ja, Jens, es hat wirklich Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Wir haben ja auch im Vorgespräch uns schon nicht nur kennengelernt, sondern auch über viele Aspekte, nicht nur des Gärtnerns, sondern auch der ganzen Medien, die wir füttern, sozusagen ausgetauscht. Und ich finde es sehr schön, dass ich die Möglichkeit habe, mich und meine Arbeit zu repräsentieren. Wer mir da ein bisschen weiter folgen möchte und mich vielleicht noch nicht kennt, ist eben herzlich dazu eingeladen, über die Beschreibung, wo du eben gesagt hast, das kommt in die Shownotes, da mal reinzuschauen und dann eben selber zu entscheiden, ob er gern was von mir lesen möchte oder was von mir hören möchte. Und ich würde mir vielleicht wünschen, wenn jeder oder jede auch nur ein was aus dem Podcast eben mitnimmt, dann ist es dieser Aspekt, den ich zu Beginn der Folge genannt habe, dass wir als Gärtner und Gärtnerinnen, und ich glaube, das sind wahrscheinlich alle oder fast alle, die den Podcast hören, auch immer die Verpflichtung haben oder haben sollten, der Natur mit unserem Garten etwas zurückzugeben, zur Entwicklung der Natur Flächen zur Verfügung zu stellen, Lebensraum zur Verfügung zu stellen und so eben auch ein bisschen Demut der Natur gegenüber zu entwickeln, die sich dort entfalten kann.
Vielen Dank, mach's gut.
Tschüss.
Das war mein Gespräch mit Till vom Selbstversorgergarten. Alle wichtigen Links zu dieser Folge, wie zum Beispiel zur Selbstversorgerakademie oder zu Tills Newsletter, findet ihr in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung und oder einen Kommentar zu dieser Folge abgebt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts, und schreibt mir auch gerne bei Fragen, Wünschen oder Anregungen. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört doch gerne auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog. Dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast oder zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.